Der Brustring Talk. Der VfB-Podcast, alles um unseren VfB.
Spiele, Personen und Geschichten.
Willkommen zur 23. Ausgabe des Brustring Talks. Das ist die erste Ausgabe ohne die Jasmin. Das ist die nächste Ausgabe, bei der wir Tabellenführer sind. Mein Name ist Martin, bei Twitter unter 242 zu finden.
Und ich bin Benjamin. Bei Twitter findet ihr mich unter Tragisches Dreieck. Ja, und wir haben auch heute einen Gast. Ihr habt Wunsch gehabt, dass wir uns mal verstärkt mit der Taktik auseinandersetzen. Und deswegen haben wir den Jonas da. Unter Twitter kennt ihr ihn unter VfB Taktisch. Er hat auch ein eigenes Taktikblog und schreibt auch ab und zu für die Stuttgarter Zeitung, soweit ich weiß, eine Kolumne. Und den Rest sagt er euch jetzt einfach selbst. Hi Jonas.
Ja, hallo zusammen. Ich heiße Jonas, ich bin 23, ich studiere in Freiburg und ja, ich habe eben den Taktikblog vfbtaktisch.de, wo ich jetzt seit 3 Saisons eigentlich alle VfB-Spiele, zumindest die Ligaspiele, analysiert habe und im Moment mache ich die Spielanalysen für die Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und ja, und betrachte da eben so das VfB-Geschehen aus dem taktischen Blickwinkel.
Und wie bist du VfB-Fan geworden? Oder also wie ist deine Beziehung, wie bist du zum VfB gekommen?
Ja, also ich bin schon VfB-Fan, das kann man so sagen. Und bei mir hat es eben angefangen nach der Meisterschaft 2007. Da, wo ich herkomme, da gab es eigentlich nur Bayern oder Stuttgart. Ich wusste damals schon, dass Stuttgart halt eher so dieser Underdog ist und das fand ich halt ganz sympathisch und so mit der Meisterschaft und der ganzen Euphorie da außenrum habe ich mich da ein bisschen mitziehen lassen und seitdem bin ich mit dem VfB verbunden, kann man sagen.
Okay, ihr könnt euch vorstellen, wenn der Jonas schon mal da ist, dann wollen wir natürlich auch einen Schwerpunkt auf die Taktik legen. Wir schauen jetzt einfach zurück auf die englische Woche, auf die letzten 3 Spiele, die noch einen ja, relativ versöhnlichen Abschluss hatten. Schauen zuerst mal darauf, was spielerisch passiert ist, was vielleicht auch drumherum passiert ist. Und ja, dann wollen wir mit Jonas vor allem über die Taktik sprechen. Und da ihr euch schon mal ein Danke dafür zahlreich beteiligt habt mit Fragen, ja, wollen wir auch da natürlich intensiv drauf eingehen.
Dann starten wir erstmal rein mit, sag mal, aus sportlicher Sicht ein Rückblick auf die Woche, auf die englische Woche. Wir hatten 3 Spiele. Wir hatten die letzte Aufnahme ja vor der englischen Woche. Und da war eigentlich der Wunsch von uns allen ja irgendwie hoffentlich, also das Ziel war 7 Punkte. Hat jetzt am Ende nicht ganz hingehauen. Es sind leider nur 5 geworden. Überraschenderweise aber trotzdem mit 5 Punkten wieder Tabellenführer. Und wir hatten, denke ich, 3 sehr unterschiedliche Spiele gesehen. Also wir hatten einerseits, und damit fangen wir auch direkt an, mit dem 3:3 gegen Dresden, wo wir nach 25 Minuten gefühlt hoffnungslos zurücklagen und die Mannschaft dann, da muss man ja ein Kompliment machen, stark zurückgekommen ist, in Begünstigung oder mit einem etwas vielleicht besser gesinnten, uns besser gesinnten Schiedsrichter sogar vielleicht noch zu einem Sieg gereicht. So ist es ein 3:3 in der Nachspielzeit geworden. Für mich das Schöne an dem Spiel war einerseits, dass wir wirklich 0:3 aufgeholt haben, andererseits, dass Terodde ohne Maske, das war auch ein Thema beim letzten Mal, dass Terodde jetzt dann ohne Maske auch wieder getroffen hat und wie gesagt, die Mannschaft sich einfach wirklich da wieder in das Spiel reingekämpft hat und den 0:3 Rückstand aufgeholt hat. Wie habt ihr gesehen? Erstmal rein wirklich sportlich, Taktik kommt im nächsten Schritt. Ich würde gerade mal Jonas anfangen lassen.
Ja, also ohne da jetzt ins taktische Detail zu gehen, fand ich es halt schon eine der schwächsten Halbzeiten, also die erste Halbzeit. Also es war schon richtig schwach gegen einen guten Gegner. Dafür fand ich dann die zweite Halbzeit aber schon ziemlich krass. Also wenn man da die Intensität gesehen hat, das war, also wüsste ich jetzt nicht, dass ich das jemals in einem Stuttgart-Spiel gesehen hätte. Also es war, da hat sich Mané ja dann auch am Ende verletzt bei dem einen Sprint. Das war sehr krass. und auch sehr kurios und natürlich gut, dass es dann am Ende noch mit der Aufholjagd geklappt hat.
Ja, ich kann auch ein bisschen was dazu sagen. Das war eigentlich so ein bisschen wie das Spiel gegen Braunschweig. Vielleicht in einer extremeren Form, weil man eben noch nicht irgendwie sich zu einem 1-1 gekämpft hat, sondern zu einem 3-3. Das Spiel war natürlich von der Stimmung her schon ziemlich stark. Das wurde dann nochmal eine Woche oder ja eine gute Woche später getoppt, würde ich sagen, was die Stimmung angeht. Das fand ich so das Erfreulichste. Vor allem fand ich die Begegnung mit, das möchte ich auch immer wieder betonen, mit den Dresden-Fans sehr angenehm. Das war alles sehr entspannt. Ja, tolle Fans. Das hat sich dann ja auch ein bisschen geändert eine Woche später. Aber ansonsten das Spiel, ja, ich fand das, ich sehe es ehrlich gesagt, ich fand die erste Halbzeit hat sich mir stärker ins Gedächtnis gebrannt als die gute zweite Halbzeit, muss ich sagen. Weil das vorne natürlich auch jetzt nicht so geil war. Und ja, ich weiß nicht, ob das, ja, man hatte dann, mir hat das irgendwie nicht so richtig gereicht. Also man sollte halt auch nicht 3 Tore zu Hause gegen Dynamo Dresden fangen. Ganz einfach, so sehe ich das. Und deswegen hat sich das für mich stärker ins Gedächtnis gebrannt.
Ja, das auf jeden Fall. Also wenn du überlegst, dass wir gegen Dynamo Dresden, die, ohne die jetzt irgendwo schlecht reden zu wollen, ein Aufsteiger aus der dritten Liga sind. Wir haben in 2 Spielen gegen die 8 Gegentore bekommen. Und das ist einfach echt,
ja, das echt geht nicht.
Zu viel. Es ist deutlich zu viel. Und klar, Wolf hat auch wieder gesagt, es waren individuelle Fehler. Ja, waren's. Aber die scheinen halt einfach nicht abzureißen. Und die scheinen er bzw. die Mannschaft einfach auch nicht rauszubekommen. Und es wiederholt sich ja einfach Woche für Woche. Also das ist definitiv das, was einfach negativ da hängen geblieben ist. Und wie gesagt, aber es gab eben auch positive Aspekte von dem Spiel, dass sie eben nach dem 0-3 eben nicht komplett, wie jetzt zum Beispiel noch im Hinspiel, da stand es ja auch relativ schnell 3-0, da ging danach gar nichts mehr, da hat man das dann mit 5-0 verloren. So gesehen ist ein Unterschied zur Vorrunde zu erkennen. Aber trotzdem, wie du gesagt hast, 3 Gegentore gegen Dresden sind einfach, das daheim ist einfach, gelinde gesagt, unterirdisch, ja, definitiv. Und positiv auch noch anzumerken, wirklich, was ich ganz gut fand, ist, dass es selbst nach 0-3 eigentlich kein großes Pfeifkonzert gab. Also dass die Fans trotzdem den Verein weiter unterstützt haben. Also das fand ich auch positiv mal zu erwähnen noch.
Finde ich sowieso insgesamt, also ich glaube, ganz Deutschland kennt diese mehr von den Brodel-Fans aus Stuttgart. Also da reden nicht nur Stuttgart-Fans drüber, sondern wirklich jeder, der irgendwie mit Fußball zu tun hat, sagt irgendwie, ja, das ist das schwierige Stuttgarter Publikum. Ich finde ehrlich gesagt, ohne da jetzt Lob zu hudeln, davon merkt man echt sehr, sehr wenig. Also ich sitze öfter ja auch tatsächlich auf der Haupttribüne gezwungenermaßen. Aber das ist nicht so, dass, wie ich früher immer das Gefühl hatte, so, ja gut, ein Fehlpass und alle flippen aus. Es ist natürlich kritischer, das Publikum da, aber selbst da habe ich das Gefühl, dass die Leute so sagen, ja, das ist einfach irgendwie alles mal ein bisschen gelassener. Finde ich angenehm. Das dürfte öfter so sein.
Jonas, du hattest ja auch schon gesagt, du hattest auch schon die Verletzung von Mané angesprochen, die dann ja der die letzten Minuten noch mit Verletzung voll gespielt hat. Das können wir, denke ich, gleich als Übergang oder Überleitung zum nächsten Spiel nehmen, zum 60er-Spiel. Wolf hat dann ja in der Pressekonferenz eben gesagt, vor dem Spiel, dass Mané eben ausfällt, dass er eben die letzten Minuten mit einer Verletzung gespielt hat. Und das ist eine Verletzung, bei der ich persönlich echt schlucken musste. Weil ich finde, Mané war, also wenn du einfach guckst, er hat ein paar Tore gemacht, er ist einfach einer, der in der Offensive aktiv ist, der viele Vorlagen macht. Und der ist schon einer, der uns, ich glaube, jetzt in der restlichen Rückrunde deutlich fehlen wird. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
Ja, also genau so. Genau, ich wollte jetzt auch erst ehrlich gesagt Jonas den Vortritt lassen. Er hat quasi schon
sehr löblich.
Er hat quasi meine Gedanken gelesen oder meine Worte vorab gespürt. Also ja, bitte.
Ja, also er ist halt schon, wenn man sich anguckt, wie sich die Offensive zusammensetzt, ist er halt schon eigentlich in vielen Spielen der einzige wirkliche Kreativspieler gewesen und ist jetzt auch gegen 60 war er, hat dann ja auch weder Maxim gespielt noch Brekalo und dann war halt wirklich Kreativität nicht mehr so viel übrig und da hat man dann eben auch gesehen, dass er natürlich fehlt.
Hat es dich erstaunt oder hat es euch erstaunt, dass er gerade nach der Verletzung von Mané, da war ich mir relativ sicher, dass er Maxim mitnehmen wird. Und ihn da nicht mitzunehmen, alles mal, was davor war, echt dahingestellt. Aber er ist halt einer von den wenigen, wo ich auch sage, okay, das ist eben einer, der auch mal eben diesen kreativen Moment hat, mal diesen Pass spielt oder halt in der Offensive vielleicht ein bisschen nicht so berechenbar oder ausrechenbar ist wie die anderen. Also deswegen war ich, muss ich sagen, gegen 60 echt überrascht, dass er einfach nicht mal einen Kader mitgenommen hat.
Ja, dafür stand, hatte er ja immerhin drei Rechtsverteidiger auf der Bank. Also das habe ich auch nicht verstanden. Also, aber ich glaube, er macht da auch viel, versucht da auch, also nicht immer unbedingt die optimalen Optionen fürs Spiel mitzunehmen, sondern vielleicht auch mal einen, der halt gut trainiert hat und den er so ein bisschen, ja, belohnen will, bei Laune halten will. Ich glaube, der macht da in die Richtung auch ein bisschen was, anstatt halt jede Position irgendwie zu überlegen, ob es jetzt sinnvoll wäre, auf der oder für die Rolle dann noch einen dabei zu haben. Das glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass der Hintergrund ist, aber ansonsten kann ich mir das halt echt nicht erklären.
Ben.
Ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Also erstmal ist interessant, wie sehr Mané jetzt hinterhergetraut wird. Ich glaube auch von Vereins, was heißt hinterhergetraut wird, das ist ein bisschen übertrieben, aber wie sehr auch der Verein sagt, dass er fehlt, weil da kann man vielleicht nochmal dran erinnern, Wolf hat schon nach dem Dresden-Spiel deutliche Worte gefunden an seine Spieler. Und ohne Mané persönlich zu nennen, war Mané mit Sicherheit damit gemeint, dass er sagt, es gibt einige junge Spieler bei uns, die können, sind es einfach nicht gewohnt, in Deutschland Fußball zu spielen. Was er damit einfach gemeint hat, ist, dass er, ja, da ging es um die Laufbereitschaft und kämpfen, kämpfen, kämpfen und immer 100% laufen und jedem Ball hinterher rennen und nicht hinterher traben. Und damit hat er schon unter anderem Mané gemeint. Und zu Maxim, also wenn man einfach merkt, wie phlegmatisch Maxim auftritt, ich weiß natürlich nicht, ich sehe nie das Training, das muss ich dazu sagen, aber wie phlegmatisch er auftritt, so abseits des Platzes, dann wundert es mich nicht. Mich wundert natürlich aber schon, dass irgendwie Florian Klein, Jean Zimmer und Matthias Zimmermann nach München mitgenommen werden. Also vor allem Florian Klein, bei aller Liebe, den kannst du auch draußen lassen. Also da kannst du auch mit einem Mann weniger, finde ich, kommen. Ich glaube, der hat auch nicht mehr wirklich Bock. Er verhält sich wohl professionell. Aber natürlich ist es überraschend, weil man immer dieses Ding im Kopf hat, Maxim, 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 der kann was und der kann viel. Das hat er ja auch, zeigt er ja auch fast jedes Mal, wenn er dann spielt. Aber ja, das ist die schwierigste Personalie beim VfB Stuttgart.
Er zeigt es halt oft, hat man das Gefühl, bei Maxim nicht konsequent oder nicht durchgehend dann über mehrere Spiele. Also das ist schon das ein bisschen, was du auch gesagt hast. Klar, Training können wir überhaupt nicht beurteilen, aber es ist dann schon oft so, wenn er auch mal die Chance von Anfang an bekommt, so manchmal war es einfach auch nicht so komplett überzeugend. Wieso er dann aber wirklich so komplett ignoriert worden ist, muss, würde ich jetzt Wolf einfach mal zugute halten, muss auch durchs Training bedingt sein, wo er sich vielleicht dann einfach nicht so in den Vordergrund drängt, dass Wolf sagt, gut, dich nehme ich mit. Aber eben, wenn einer deiner Offensivspieler wirklich flöten geht, weg ist und du nimmst eigentlich, ja, wie Jonas gesagt hat, was war das, drei Rechtsverteidiger mit, ja, dann stimmt's irgendwo halt nicht so ganz, oder dann ist es schön, wenn er jemanden belohnen will, aber Ich denke, wir haben eigentlich alle ein großes Ziel und das ist der Aufstieg. Und da muss ich, da kann es da nicht drum gehen, einen jungen Spieler irgendwie zu belohnen, sondern da muss ich halt gucken. Und das Spiel bei 60, es war, also von der Offensive, es war, ich weiß nicht, wie viele Chancen hatten wir über das ganze Spiel, vielleicht gefühlte 2 Stück, ja. Also es war echt, das war einfach sehr, sehr wenig, was in der Offensive ging. Und da überlegst du dir natürlich, im Nachhinein ist man immer schlauer, das weiß ich auch, hätte Fahrradkette, hättest du einen Maxim mitgenommen, glaube ich schon, dass der, selbst wenn du nur die letzten 20, 25 Minuten hättest kicken lassen, dass der Offensive einfach gut getan hätte. Also davon bin ich einfach mal überzeugt. Also er hätte es definitiv nicht schlechter machen können als die 11, die auf dem Platz waren. Also da bin ich relativ sicher.
Jonas, was so auch, denkst du das auch so, dass er einfach, dass dieses spielerische Element Maxim gerade in München gefehlt hat?
Ja, ich habe aber nicht den Eindruck gehabt, dass Wolf das wirklich haben wollte. Einerseits eben, weil er die Option, jemanden wie Maxim reinzubringen, halt schon mal komplett ausgeschlossen hat vorher. Und nach dem Spiel hat er ja auch, glaube ich, gesagt, dass er, ich weiß das Zitat nicht mehr, aber hat irgendwie gesagt, dass er mit der Struktur, in der VfB gespielt hat, eigentlich zufrieden war. Und das ist ja schon eigentlich eine bisschen überraschende Aussage, die ja auch darauf hindeutet, dass er halt so diesen Kreativspieler, der auch mal zwischen den Linien spielt und so, was halt gegen 60 überhaupt nicht da war, dass er das eben gar nicht haben wollte in seinem Plan. Deswegen, ja.
Was kann man sonst noch über das Spiel sagen? Also, wie gesagt, ich fand sehr wenig Torchancen. Die Offensive war erschreckend schwach. Also es war generell erschreckend schwach. Ich weiß nicht, ob es daran lag, weil 60 einfach sich auch gut eingestellt hat auf das, was der VfB vermutlich spielen wird. Also ich finde, die haben ihre Sache, ihren Mitteln entsprechend gut gemacht. Also die haben das, finde ich, ganz gut gelöst. Vielleicht sind wir einfach mittlerweile zu berechenbar. Da kommen wir, denke ich, gerade nachher noch, wenn wir über die Taktik nochmal sprechen, auch näher drauf, ob wir da einfach schon zu durchschaubar sind. Wie gesagt, ich finde, von Seiten der 60er aus war es okay. Von unserer Seite aus war es einfach erschreckend schwach in der Offensive, eigentlich überall. Und das 1:1 kann man wirklich sagen, war mehr als glücklich dahingestellt, dass das 1:0 für 60 ein Abseitstor war. Das mal komplett egal, aber das 1:1 war aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, fand ich, ein sehr glückliches Tor, ein sehr glückliches Unentschieden, dass wir da überhaupt noch einen Punkt mitgenommen haben. Und ein Spiel eigentlich echt zum absoluten Vergessen. Also sollten wir aufsteigen und es gibt irgendwie so eine schöne Zusammenfassung von den Saison-Highlights, ich glaube, du wirst keine einzige Minute von dem 60-Spiel sehen.
Das kommt drauf an. Wenn es am Ende wegen einem Punkt reicht, dann sieht man wahrscheinlich in den Zusammenfassungen nur dieses eine Tor von Marcin Kaminski, der dann quasi für den Aufstieg gesorgt hat. Nee, Spaß beiseite, also das war ja natürlich schon, das war eine gefühlte Niederlage und im Prinzip auch eigentlich fast eine tatsächliche, weil ich glaube, ihr habt ja vor der englischen Woche eure Punktetipps abgegeben und ich glaube, 5 hat niemand getippt, oder? Irgendjemand?
Alle 7 oder so.
Du befürchtest 5 oder so, hast du gesagt, oder irgendjemand hat gesagt, er befürchtet 5 oder das Schlimmste wären 5 und so kam es dann eben auch und 5 sind meiner Meinung nach auch jetzt 2 Punkte mindestens zu wenig gewesen, aber ja.
Eben, vor allem, wenn du halt denkst, gegen 60 und die waren ja so bieder, also das ist ja einfach, das ist eine Mannschaft, gegen die musst du 3 Punkte holen und ich hoffe einfach, dass es nicht die 2 sind oder die Punkte, die wir in den letzten Wochen einfach vergeigt haben, dass es nicht die sind, die wir am Ende echt noch ganz bitter bereuen werden. Ja, das war 1860. Ich glaube, und dann tut es mir dann auch leid für die 10.000 Leute, die da nach München fahren, 17.30 Uhr, sich einen halben Tag Urlaub nehmen und sich dann so eine Scheiße angucken müssen. Also das ist natürlich dann auch echt für die 10.000 echt eine bittere Nummer. Wie gesagt, auf die Taktik gehen wir nachher einfach noch ein, weil, wie gesagt, das finde ich mit Sicherheit, das wird eben eine Frage sein, ob wir zu leicht durchschaubar sein sind oder ob da einfach mittlerweile der VfB berechenbar ist. Das dritte Spiel der englischen Woche war dann natürlich aus VfB-Fansicht eigentlich erstmal das wichtigste Spiel. Das war das Spiel gegen den KSC. Und wir waren jetzt mehr als unter Druck, fand ich, einfach nach 5 Spielen ohne Sieg. Was man vielleicht auch noch mal ganz kurz zu 60 zu kommen, was man da vielleicht auch schon ein bisschen gemerkt hat, dass die Mannschaft einfach nicht mehr die Sicherheit hatte, wie sie es am Anfang von der Rückrunde hatte. Dass man einfach auch schon unsicher war, weil man hatte 4 Spiele nicht mehr gewonnen. Man lag schnell 3-0 gegen Dresden zurück. Und ich glaube, sowas schleift sich dann auch in den Köpfen von den Jungs einfach relativ schnell ein, dass du dann einfach Schiss hast, dass du nochmal ein Spiel verlierst. Und das war gegen KSC, finde ich, auch noch zu merken am Anfang. Also es war jetzt nicht wirklich eine überzeugende Leistung am Anfang. Es war einfach nur, dass der KSC meiner Meinung nach einfach noch schlechter war als der VfB oder auch noch schlechter als 60 und am Ende dann halt einfach unsere individuelle Klasse gesiegt hat. Also dass du halt einfach die Leute hast, die dann so ein Spiel entsprechend mal entscheiden können.
Ganz klar, es hieß danach ja viel, dieser KSC hat nichts in der zweiten Liga verloren. Da ging es, glaube ich, den Leuten, die das geschrieben haben oder gesagt haben, hauptsächlich darum, was auf der Türkheimer Kurve passiert ist oder eben da im Gästeblock. Letztendlich hat aber diese Mannschaft auch spielerisch auf diese Art und Weise nichts in der dritten Liga zu suchen. Und mehr, finde ich, muss man sportlich zum KSC auch nicht sagen. Dass das Spiel gewonnen werden muss und deswegen sollte man es auch nicht zu hoch hängen gegen den mit Abstand Tabellenletzten der zweiten Bundesliga, die wirklich eine unterirdische Form haben und meiner Meinung nach völlig am Boden liegen, das steht auch in Frage. Also wenn du das Spiel auch nur, weiß ich nicht, irgendwie ein Unentschieden geholt hättest, hätte der Cannstatter Baum gebrannt, würde ich sagen.
Davon gehe ich auch aus. Also nicht nur, weil es gegen KSC gewesen wäre, einfach genau. Du spielst gegen Letzten, die haben natürlich einen neuen Trainer. Das ist ja immer so eine Situation, die dann, finde ich, immer erstmal schwierig ist, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die einen neuen Trainer hat. Wobei der jetzt nicht komplett ja von außen kam. Er war ja Co-Trainer von Slomka davor. Also so gesehen war es jetzt nicht dieser komplett neue Trainer, der vielleicht erstmal alles über den Haufen wirft und die jetzt super motivieren kann, weil wenn einer schon da ist, hast du da natürlich ein bisschen eine andere Situation, finde ich.
Ja, aber es war, um da noch was kurz dazu zu sagen, also ich kenne ja den Herrn Meister nicht persönlich, aber er wirkt jetzt nicht so, als würde er der Mannschaft nochmal Leben einhauchen können. So zu sein Eindruck.
Das meinte ich ja damit, ja. Weil er hat es ja mit Slomka ja auch schon angeguckt, ja. Und wenn er jetzt der große Motivator oder ich kann da irgendwas noch ändern, dann hätte er die letzten Wochen ja auch schon versucht, gegenzusteuern oder was zu tun. Deswegen ist es was anderes, ob ein Trainer, finde ich, komplett von außen neu dazukommt oder ob er halt schon in der Mannschaft, also jetzt ja in der Saison schon mit drin war als Co-Trainer. Ich glaube, der Umstieg ist vielleicht nicht ganz so hart. Aber klar, du hast keine Ahnung, was er taktisch macht, was er ändern wird, weil du einfach kein Spiel hast, das du davor angucken kannst. Aber ich, außer ein paar Spieler gewechselt, hat sich rein vom Spielerischen, glaube ich, nicht viel getan beim KSC.
Ja, Jonas, wie würdest du denn das Spiel einschätzen gegen den KSC? Also vor allem jetzt auch die Leistung vom VfB nach dem doch schon schwachen Spiel gegen die Löwen.
Ich fand, dass der KSC so ein bisschen 1860 in schlecht ungefähr. Also haben eine ähnliche Formation gespielt, ähnliche Pressinghöhe und so, aber halt irgendwie ein bisschen mutlos. Also ich finde den KSC vom Kader her eigentlich ziemlich gut. Also die haben schon ein paar starke Spieler, aber haben die halt überhaupt nicht ins Spiel bekommen. Und ja, der VfB war auch eigentlich relativ ähnlich wie gegen 60, fand ich. Also ist ja offensiv auch nicht so viel gelungen und es hat ja auch ähnliche Probleme, finde ich. Insgesamt vielleicht eine leichte Steigerung, einfach dadurch, dass mit Maxim noch ein bisschen mehr Leben auf die linke Seite kam, dass man dann bisschen mehr diese Läufe von Asano bedienen konnte mit kreativen Pässen hinter die Abwehr. Das Pressing war vielleicht ein bisschen stärker als gegen 60. Also ich würde da insgesamt so eine leichte Steigerung ausmachen, aber eben, dass es dann doch ein 2-0 wurde, lag dann, denke ich, doch schon hauptsächlich daran, dass der KSC halt schon ziemlich schwach war.
Ja, gerade beim 1-0, das war halt, das finde ich so ein klassisches Tor, Gegner spekuliert aufs Abseits, funktioniert nicht. Und dann kommt Asano da halt komplett frei zum Köpfen. Also das so ein Gegentor, wie finde ich, sieht man öfters, ist einfach die Abwehr, sie spekuliert auf Abseits, funktioniert halt nicht. Und ja, das 2-0 war dann von Maxim schön geschossen, gut gehalten und dann halt Abstaubertor. Und ich denke, es gab noch die Situation, dass wir das eine oder andere Tor hätten schießen können. Ich meine, das 3-0 von Klein, finde ich, war eher regulär, weil ich glaube, es war Asano, der da nicht ins Spiel eingegriffen hat und quasi Klein sich ja den Ball geschnappt hat und dementsprechend durch ist. Aber auch ansonsten war es jetzt spielerisch noch nicht so, wo wir zum Beispiel schon Anfang von der Rückrunde waren. Also vielleicht wirklich auch geprägt eben durch die 5 sieglosen Spiele. Und ich hoffe einfach, dass dieser Sieg jetzt wieder ein bisschen Selbstvertrauen gibt, weil kommen wir nachher auch noch dazu. Die nächsten Spiele werden definitiv nicht einfach und da brauchen wir wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen und hoffentlich die nächsten Spiele eben auch erfolgreich gestalten zu können, weil somit mit der Einstellung oder dem Selbstvertrauen, das sie bei 60 an den Tag gelegt haben, kommst du jetzt bei den nächsten Mannschaften, glaube ich, wirst du echt sehr schwer punkten können.
Ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal an Jonas die Frage. Das waren jetzt im Prinzip die 3 Spiele in der englischen Woche, waren jetzt die 3 Spiele, in denen wir eben diese Euphorie das erste Mal intensiv uns anschauen konnten. Hintergrund war mein Stand, das hat Hannes Wolf auch gesagt, schon nach dem ersten Spiel, er hat einfach eine gute Trainingsleistung gezeigt. Ihm hat er sehr gut im Training gefallen, dann vor allem auch in der Länderspielpause und hat deswegen seine Chancen erhalten und die auch genutzt. Wie siehst du Euphorie oder wie seht ihr Euphorie?
Also ich würde sagen, dass er einerseits von der Umstellung auf 4-2-3-1 profitiert, also dadurch, dass es einfach eine Sechserposition mehr gibt. Und ich finde, der passt da auch einfach ganz gut hin. Ist so ein sehr guter Allround-Sechser, finde ich, ist ein guter Dribbler, ist ein guter Zweikämpfer, kann so ein bisschen abräumen, spielt auch sehr gute Pässe. Man hat das Gefühl, dass er so seine Umgebung gut wahrnimmt und dann gute Entscheidungen trifft, eine gute Übersicht hat. Also so als Allround-Sechser finde ich den echt gut.
Also ich fand vor allem gegen Dresden hat er seine Sache sehr gut gemacht. Und gegen 60 hat er sich halt auch so ein bisschen dem Rest angeglichen. Also, aber da kann man ihm auch nicht wirklich einen Vorwurf machen. Da müssten andere meiner Meinung nach vorangehen und die Mannschaft entsprechend antreiben.
Ja, das kann ich eigentlich so auch nur bestätigen. Mir gefällt er auch sehr gut. Ich glaube, das ist ein Spieler, auf den man sich, wenn es gut läuft, auch in Zukunft noch freuen kann. Ich meine, er ist ja noch sehr jung, der wird, glaube ich, im Sommer erst 22, glaube ich, kommt aus Schweden, direkt aus Schweden nach Deutschland und ich finde, nach kurzer Anlaufzeit sehr angenehm. Ja, also, auf den kann man sich freuen, guter Transfer, würde ich sagen. Sollen wir dann...
Ich würde jetzt noch ein bisschen... Vielleicht noch die Randbedingungen KSC. Es gab ja neben dem Sportlichen gab es ja auch noch sonst einiges zu berichten. Du hattest ja vorhin auch schon gesagt, eine Woche zuvor war Dresden da. Das war eigentlich alles recht Obwohl da auch ein sehr großes Polizeiaufgebot war, da war alles, ging Dresden alles recht überschaubar, da gab es keine großen, gab es keine Randale, gab es keinen großen Ärger, und dann kommt eine Woche später der KSC und dann ist leider alles ein bisschen anders. Ich würde jetzt die VfB-Fans, ich habe nochmal das Cannstatter Kurve TV-Video vom Hinspiel angeguckt. Die VfB-Fans haben da ja auch ordentlich Bengalo gezündet, also da hat es auch ordentlich gebrannt, mit dem, finde ich, sehr großen, für mich sehr, sehr großen Unterschied, dass sie die Dinger nicht aufs Feld geworfen haben und dass sie die Dinger einfach nirgendwo hingeworfen haben, sondern dass sie die halt einfach in der Hand hatten, abgebrannt haben, fertig. Und die Dinger halt aufs Feld zu werfen, Raketen abzuschießen, das ist halt, geht gar nicht. Ich bin ja, wir hatten das Thema, glaube ich, noch nie. Ich bin ja ein großer Freund von Pyrotechnik. Ich mag es sehr. Aber du darfst die Dinge halt einfach nicht aufs Feld werfen. Das geht einfach nicht. Keine Böller, keine Raketen, nichts aufs Feld werfen. Dann ist es ja nach ein paar Sekunden ist es ja auch wieder vorbei. Dann verzieht der Rauch und dann ist auch wieder in Ordnung. Also ich glaube, beim Hinspiel haben sie es auch zu Beginn, glaube ich, der zweiten Halbzeit gemacht. Da hat dann Terodde das 2:0 im Halbnebel noch geschossen. Ja, und ansonsten haben sich unsere Freunde aus Karlsruhe, glaube ich, also meiner Meinung nach, ich bin jetzt nicht wirklich unabhängig, aber einfach daneben benommen. Ja, ich meine, die haben eine S-Bahn zerlegt, sie haben auf der Rückfahrt nochmal irgendwie einen Regio-Zug zerlegt. Also ja, so wie das einfach, so wie wir Fußball einfach nicht haben wollen. Ich meine, es gehört eine gewisse Brisanz und es gehört auch ein bisschen sich gegenseitig ärgern und so weiter dazu, aber halt sowas gehört für mich dann einfach nicht mehr dazu. Sehr schön noch hervorzuheben finde ich, dass das Kommando Cannstatt innerhalb von 2 Wochen 2 echt große Choreos auf die Beine gestellt hat. Also gegen Dresden die 20-Jahr-Choreo und dann jetzt gegen Karlsruhe die vielleicht jetzt nicht ganz nette, aber auch, finde ich, nicht sonderlich bösartige Choreo auf die Beine gestellt hat, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also das vielleicht noch so einfach ein bisschen die Randbedingungen oder was mir einfach noch zu dem Derby eingefallen ist. Ich weiß nicht, was euch noch sonst zu dem Spiel, also gerade von den Begleiterscheinungen, ob euch noch irgendwas stark in Erinnerung geblieben ist oder euch noch beeindruckt hat.
Also ich gehe da mit dir, ich bin auch für Pyros eindeutig. Das ist natürlich schwierig. Ich bin halt für Pyros, wenn das kontrolliert funktioniert. Es klingt jetzt wahrscheinlich so wie der Pyrospießer, da bin ich das eben. Mir egal. Es gibt inzwischen einfach auch Möglichkeiten, dass man das auf eine sehr sichere Art und Weise macht. Als Beispiel, ich glaube in Dänemark oder Norwegen in Dänemark wird es gerade erforscht oder wurde schon entwickelt. Da gibt es Pyrotechniken oder Pyrotechnik, die einfach auch nicht heiß wird. Ja, also das ist praktisch ungefährlich. Du kannst da deine Hand in die Flamme oder in das Feuer, also es ist auch nicht künstlich mit Laser oder so ein Scheiß, sondern es ist ganz normales Pyro, sieht auch aus wie normales Pyro. Vielleicht kann ich das irgendwie verlinken oder so. Ich twitter es später oder so, wenn ich es finde. Das ist ganz interessant. Und ich denke, wenn man Pyro kontrolliert einsetzt, dann würde das auch funktionieren. Deswegen bin ich da auch grundsätzlich dafür. Aber wer halt Raketen da oder so Leuchtpistolen irgendwie aufs Spielfeld schießt und vor allem so dämlich ist und die eigenen Spieler abschießt, gut. Ich glaube, da ist dann alles gesagt. Also Pyro ist schön und cool, aber Pyro und Pyro sind 2 Paar Stiefel. Und noch was ganz kurz dazu, weil ich eben Befürworter von Pyro bin, ist es nämlich so blöd, dass es solche Idioten gibt, die das so machen, weil genau die dafür sorgen, dass es immer verboten bleiben wird in Deutschland oder zumindest noch für sehr lange Zeit verboten bleiben wird.
Absolut, das ist das Hauptproblem, dass solche Idioten, wenn du versuchst, eine sinnvolle Diskussion da zu führen, gar keine Chance hast, weil dann wird immer auf die verwiesen und gibt es nicht nur bei Karlsruhe, die gibt es auch in anderen Vereinen, also da braucht man jetzt nicht nur mit dem Finger auf die Karlsruhe zu zeigen. Nee. Die jetzt am Sonntag waren, die sich mit Abstand deutlich dämlicher benommen haben. Egal. oder was heißt egal, ich glaube, Akte hier erstmal geschlossen und jetzt gucken wir uns die letzten drei Spiele und da bin ich jetzt einfach sehr gespannt, wie Jonas das beurteilt. Von der taktischen Sicht her, was hat sich jetzt allein in der englischen Woche verändert? Was hat sich zum, sag mal, Beginn der Rückrunde verändert? Einfach mal deine taktischen Einschätzungen so über die englische Woche hinweg.
Also was man sagen kann, ist, dass also in der englischen Woche wurde erstmal 4-3 zum ersten Mal gespielt. Davor gegen Fürth war es ja eine Fünferkette oder eine Dreierkette, wie man will. Und so diesen Ansatz hat Wolf so ein bisschen weiterentwickelt. Also anstatt jetzt wirklich mit Ball, mit Dreierkette und gegen den Ball mit Fünferkette zu spielen, spielt er jetzt gegen den Ball normal mit Viererkette. Wahrscheinlich, weil das halt die Spieler ein bisschen besser gewohnt sind. Weil es auch gegen Fürth nicht so gut funktioniert hat mit der Fünferkette. Mit dem Ball hat man halt trotzdem diese Dreierkette, dadurch, dass Suar so ins Mittelfeld rückt, Pavard ein bisschen hinten bleibt, dann hat man hinten diese drei Innenverteidiger, davor die Doppelsechs und davor dann eben so ein bisschen Linksfokus mit Insua, die beiden Außen und eben Gentner so halb rechts als Zehner und davor als Stürmer Terodde. Das hat man jetzt so ein bisschen durchgezogen in der englischen Woche, wo sich aber halt auch herausgestellt hat, dass das noch nicht so gut funktioniert. Also sowohl gegen den Ball war es in vielen Spielen ziemlich schwach und mit Ball war es jetzt auch nicht so, dass man da, also man hat es meistens hinbekommen, den Ballbesitz zu kontrollieren, dadurch, dass man die drei Innenverteidiger und die zwei Sechser davor hatte. Das ist eine ganz gute Struktur, mit der man in der ersten Linie so den Ball laufen lassen kann. Damit hat man es eigentlich ganz gut geschafft, so das Pressing vom Gegner ins Leere laufen zu lassen. Aber nach vorne so hat es jetzt auch noch nicht so die ganz großen Ideen gebracht. Also sowohl mit als auch gegen den Ball ist dann noch deutlich Luft nach oben, muss man sagen.
Denkst du, das lag jetzt einfach daran, dass er jetzt während der Saison umgestellt hat und die es noch nicht so intus hatten? Oder was denkst du, warum hat das alles noch nicht so funktioniert, wie sich vielleicht Wolf oder wie wir uns das alle erhofft haben?
Also ich denke schon, dass ein gewisser Teil davon damit zu tun hat, dass er viel die Formationen wechselt. Das Pressing fand ich zum Beispiel im 4-1-2-1 jetzt auch nicht top, aber schon ein bisschen besser. Und da merkt man schon, dass da halt ein bisschen Mechanismen verloren gegangen sind. Aber ich meine, bestimmte Sachen kann man ja auch formationsübergreifend eintrainieren. Also dass zum Beispiel, wenn es die erste Reihe ins Pressing geht, ein Torwart anläuft, die Verteidiger anläuft, dass dann eben die Abwehrkette auch ein bisschen nachschiebt und sich nicht zurückfallen lässt. Das sind so Sachen, die passieren halt wirklich regelmäßig jetzt schon und auch unabhängig davon, welche Formation man spielt. Und da sehe ich halt schon, dass mir da formationsübergreifend ein bisschen zu wenig dann doch rüberkommt. Wobei man andererseits auch noch sagen muss, dass halt dass er die Umstellung auch, dass er zu denen auch ein bisschen gezwungen wurde, weil die Gegner auch sich einerseits angepasst haben, aber andererseits auch vom Spielplan quasi so verteilt sind, dass jetzt eben die Gegner kommen, die auch bisschen ungewöhnlicheren Fußball spielen. Also, dass jetzt eben mehr Fünferketten kommen. Braunschweig hat mit Raute gespielt, Bochum hat Manndeckung gespielt quasi. Also, das ist schon so auch so ein Spielplaneffekt, dass er jetzt eben auch andere Lösungen finden muss. Also, ist jetzt nicht so, dass er rein aus Spaß jetzt plötzlich das eigentlich gute 4-1-2-1 irgendwie, dass er da dann umgestellt hat und jetzt funktioniert es nicht mehr. Also das ist schon auch in gewisser Weise erzwungen worden.
Also, weil es war eine Frage, die jetzt zum Beispiel über Twitter kam von Braindrain21, warum ihr eben umgestellt hat von 4-1-4-1 auf 4-2-3-1. Und das würdest du halt einfach sagen, okay, das hatte auch eben was mit den Gegnern zu tun. Dass er einfach gesagt hat, okay, ich muss reagieren, weil das funktioniert nicht mehr, was ich mir da die letzten Wochen ausgedacht habe. Das geht jetzt bei den Gegnern nicht mehr.
Genau, also in den ersten 5 Spielen waren die Gegner eigentlich alle relativ ähnlich. Die haben so ein standardmäßiges 4-4-2 irgendwie gespielt, normal Mittelfeldpressing, so ein bisschen so, wie es der DFB lehrt. Und dagegen war das 4-1-4-1 halt sehr, sehr gut, weil man quasi, wenn die Achter so weit nach vorne gehen, dann hat man vorne quasi 5 Stürmer und hat dann quasi Überzahl gegen die Viererkette, und das war sehr effektiv, und man konnte dann ohne viel Risiko nach vorne spielen und die Spiele dann auch relativ kontrolliert dann runterspielen und gewinnen. Und das hat dann halt, wenn dann halt jemand wie Bochum kommt, die dann Manndeckung spielen, oder wenn dann KSC und 1860 mit ihren Fünferketten kommen, dann funktioniert das halt nicht mehr, und dann ist es für mich klar, dass man da dann umstellen muss. Und er hat ja auch 4-1-2-1 noch probiert gegen Bochum noch und gegen Braunschweig, wenn ich das richtig weiß. Hat auch nur Unentschieden geholt dann. Also da war es dann, spätestens dann war es dann klar, dass man da neue Lösungen finden muss.
War das auch einfach so, dass die gegnerischen Mannschaften sich auch schon ein bisschen darauf eingestellt haben, dass der VfB eigentlich immer so ähnlich spielt und da einfach schon besser reagiert haben oder besser sich darauf eingestellt haben? Denkst du auch, dass es letztendlich ein Punkt war, warum es dann nicht mehr so erfolgreich war?
Genau, also bei KSC war die Fünferkette, glaube ich, eine klare Anpassung. Also die hätten das, ich weiß jetzt nicht, was der neue Trainer da normal gemacht hätte, aber ich glaube, wenn da ein anderer Gegner gekommen wäre, dann hätten die es nicht gemacht. Braunschweig hat der Raute gespielt. Das war, glaube ich, auch eine Anpassung an VfB. Also teilweise hat das, was die Mannschaften eh spielen, besser zum VfB gepasst, und teilweise waren es auch wirklich mehr Anpassungen dann.
Und eine Frage jetzt auch gerade du hast ja auch angesprochen, die Fünferkette, eine Frage von Benjamin Free war rein taktisch, wie kommt man am besten gegen Teams mit einer defensiven Fünferkette aus? Also was ist da der Ansatz, oder was kann da der Ansatz sein?
Das ist natürlich eine gute Frage. Also erstmal finde ich, dass es wichtig, also die meisten Mannschaften Fünferkette spielen, ne, wenn du Fünferkette spielst, hast du halt einen Verteidiger mehr, aber der fehlt dir dann halt im Mittelfeld oder im Sturm oder irgendwo. So, das heißt, wenn du wirklich hohes Pressing spielen willst, weit vorne Druck machen willst, dann merkt man doch bei den meisten Mannschaften, dass denen dann dieser eine Spieler fehlt. Die können dann halt nicht so extrem Druck machen oder nicht auf der ganzen Breite des Platzes Druck machen, und dann musst du halt, finde ich, ist es auf jeden Fall ein guter Ansatz, wenn man dann sagt, okay, wenn man schon vielleicht gegen die Fünferkette selber keine Lösung findet, dann muss man wenigstens probieren, eben diese Pressing-Ansätze auszuhebeln und zu gucken, dass man den Ballbesitz dominiert. Und ich glaube, das ist halt auch, oder ich kann mir gut vorstellen, dass das die Hauptidee war von Wolf, dann auf 4-2-3-1 umzustellen, mit den beiden Sechsern statt nur einem, da eben für den Spielaufbau ein bisschen mehr zu machen, damit man das Pressing einfach des Gegners aushebeln kann. Und das hat ja auch gegen 60 und Karlsruhe eigentlich ganz gut funktioniert. Und auf diesem Fundament muss man dann halt schauen, was man macht, was der Gegner anbietet. Also wenn der Gegner dann zum Beispiel 5-4-1 spielt, dann wird es sich vielleicht anbieten, zu versuchen, das Mittelfeld ein bisschen rauszuziehen, dann in die Zwischenräume zwischen Abwehr und Mittelfeld reinzugehen. Wenn der Gegner 5-2-3 spielt, dann könnte man versuchen, die Doppel-6 auf eine Seite zu ziehen und dann zu verlagern. Solche Sachen halt. Das hängt dann auch davon ab, was wie der Gegner vor der Fünferkette organisiert ist und wo der halt seine Schwachstellen hat.
Da habe ich auch nochmal eine Zwischenfrage, die jetzt nicht von einem unserer Hörer kommt, sondern die ich persönlich fragen möchte.
Von dir? Nee, das geht nicht.
Sorry, da muss jetzt sein, weil du weil ihr so viel auf die Fünferkette jetzt über die Fünferkette gesprochen habt. So, jetzt habe ich's. Und zwar auch wir haben ja, oder wir, das ist ja so ein großes Wort, der VfB Stuttgart hat ja auch umgestellt, zeitweise, also umgestellt wurde jetzt ja nochmal, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber auch der VfB hat ja kurzzeitig mit einer Dreier- bzw. Fünferkette dann gespielt. Wie siehst du dieses Experiment? Das ist ja kurzzeitig, oder im Prinzip gab es das nur ein Spiel.
Ja, also ich fand die Fünferkette an sich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, das Problem war einfach, also es gab da mehrere Probleme. Das war ja das Spiel gegen Fürth. Und zum einen finde ich, dass das Fürth mittlerweile vielleicht eine der besten Mannschaften der Liga ist. Also die sind einfach unglaublich gut geworden, finde ich, in der Rückrunde. Haben sich da echt gut entwickelt. Deswegen war es halt, wären vielleicht auch ein paar Schwächen dann von der Fünferkette jetzt gegen einen bisschen schwächeren Gegner nicht so aufgefallen. Ansonsten war das halt schon einfach, hat man da gemerkt, dass dem VfB so die Umstellung von Vierer auf Fünferkette nicht so gut gelungen ist. Also wenn du Fünferkette spielst, kannst du als Verteidiger mehr rausrücken. Wenn du rausrückst, hast du immer noch vier Leute hinter dir. Das wurde da zu wenig gemacht, auch das Nachschieben so auf dem Flügel. Wenn du Halbverteidiger in der Fünferkette bist, kannst du viel weiter auf den Flügel gehen, hast immer noch drei Leute hinter dir. Das wurde aber auch nicht so richtig gemacht und generell kann man sagen, dass halt einfach diese Umstellung da von Vierer auf Fünferkette nicht so gut funktioniert hat und die Fünferkette dann sehr, sehr viererkettig gespielt wurde. Und das ist ja dann hat man natürlich nichts von den Vorteilen. Aber grundsätzlich, also auch dann die Besetzung davor war halt einfach nicht so gut, finde ich. Also da haben ja Genten und Zimmermann Doppel-6 gespielt. Das fand ich ganz, ganz suboptimal. Ich denke, wenn man da vielleicht, man hat ja Optionen, bisschen spielstärkere Optionen, die auch bisschen besser im Raum stehen und so. Wenn man da vielleicht ein Ofori und ein Grigic hinstellt oder so, wird das, denke ich, auch besser funktionieren. Aber Hauptproblem war halt, finde ich, dass es überhaupt nicht eingespielt war und dass das dann eine zu große Umstellung war gegen einen zu guten Gegner.
Genau, das war nämlich auch eine Frage, die wir über Facebook bekommen haben von Philipp, der eben genau das gefragt hat, warum das da in Fürth nicht so funktioniert hat, weil eben einfach nicht eingespielt genug war, waren eben auch seine Fragen. Und ich meine, du hast es eigentlich letztendlich jetzt beantwortet. Es war einfach vielleicht zu viel der Umstellung, zu uneingespielt. Und dann hat es letztendlich da leider nicht funktioniert. Und es war jetzt gerade interessant, weil du gesagt hast, Fürth hat sich in der Rückrunde sehr gut gemacht. Als ich gestern auf die Tabelle dann geguckt habe, oder vorgestern, habe ich gedacht, hey, hups, was macht ein Vierter auf einmal da oben? Weil ich hatte die viel weiter unten angesiedelt. Also rein gedanklich waren die für mich irgendwo so untere Tabellenhälfte. Und dann sehe ich die da auf einmal auf Platz 6 rumstehen. Dann dachte ich, okay, dann haben wir doch nicht irgendwie gegen den Tabellen-12. verloren oder Tabellen-13., sondern, wie du es eben gesagt hast, ist in der Rückrunde eine Mannschaft, die das bis dato sehr, sehr gut gemacht hat. Gut macht, was natürlich die Niederlage trotzdem immer noch ärgerlich ist, aber es relativiert vielleicht so ein bisschen. Also es ist nicht irgendwie so, man hat gegen Tabellenletzten verloren, sondern es war einfach eine recht gute Mannschaft zu dem Zeitpunkt.
Ja, ich glaube, Fürth hat, ohne jetzt nachzugucken, ich glaube, die haben in der Rückrunde noch nicht verloren, oder? Kann das sein?
Ja, doch. Bewusst? Doch, ich glaube, zwei Niederlagen haben sie jetzt schon. Ich glaube, das erste Spiel und jetzt das letzte Spiel.
Okay. Ich glaube, die haben, okay, ja, aber sie stehen auf jeden Fall sehr gut da und
sehr sympathisch, wie du jetzt versucht hast, meine Unkenntnis zu retten.
Ich habe auch gerade überlegt, weil die haben nämlich auch schon die Spiele gegen, ich glaube, Hannover und Braunschweig gehabt. Ich habe jetzt auch gerade versucht, aus dem Kopf mir zu überlegen, wie sie da gekickt haben oder wie die Spiele ausgegangen sind. Eins haben sie definitiv verloren, ich glaube, gegen Braunschweig. Ich wüsste jetzt aber auch nicht mehr. Egal. Gut. Wir schauen ja nicht auf die anderen, ne?
Nein.
Wir schauen ja nur auf uns.
Ja. Um ja. Gottes Willen. Die anderen haben höchstens den Druck.
Genau, die anderen haben den Druck, wir nicht. Wenn du, Jonas, wenn du jetzt einfach einen VfB mal seit der Übernahme von Wolf anguckst oder einfach auch mal in der Rückrunde, hat der VfB sich jetzt taktisch weiterentwickelt? Das ist eine Frage von Ron. Wenn ja, wo und welche sind aktuell noch so die Schwachpunkte, die der VfB hat?
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der VfB eine taktische Identität entwickelt hat, die so ein bisschen so aussieht, dass man viel über die Läufe der Offensivspieler kommt, dass man dann direkte Bälle hinter die Abwehr spielt, dass man viel Flanken spielt, dass man so ein bisschen gestreckte Grundordnung hat und dass man dann auch viele Spieler versucht, hinter dem Ball zu behalten, dass man einfach gegen Konter eine gute Absicherung hat und auch also dieses Gestreckte setzt sich dann auch vor dem Pressing, dass man, da ist es nicht so, dass man einen kompakten Block hat, der nach links schiebt, nach rechts schiebt, nach vorne schiebt, sondern dass man eher so ein bisschen eine gestreckte Grundstruktur übers Feld aufspannt und dass man dann versucht, über relativ aufwendige Läufe dann den Gegner irgendwo hinzulenken und da dann zuzuschieben. Ist halt die Frage, ob man diese neue Identität, ob man das als Fortschritt sieht oder als Schritt zur Seite oder was auch immer. Ich fand es nämlich eigentlich in der Hinrunde auch nicht so schlecht. Da hat man ein bisschen vielfältigeren Fußball gespielt, mehr angepasst, ein bisschen freiere Anpassungen, auch größere Anpassungen vorgenommen. Und ob man da jetzt, ob man das jetzt als Fortschritt sieht oder nicht, ist halt Definitionssache. Man kann auf jeden Fall sagen, dass sich da eine Identität entwickelt und gefestigt hat.
Habe ich jetzt gerade so rausgehört, dass du die Hinrunde, also was dort Wolf aufgestellt oder gemacht hat, eigentlich auch nicht so schlecht war. Es hat sich gerade so ein bisschen angehört, so du bist noch nicht hundertprozentig überzeugt oder siehst vielleicht auch noch nicht so ganz genau, wo die Reise hingeht.
Ja, ich finde halt, dass man schon auf jeden Fall an Flexibilität ein bisschen eingebüßt hat und gerade jetzt, okay, wo halt dieser Fünferkettentrend kommt und wo auch viele neue Trainer jetzt bei den Mannschaften sind, bin ich eigentlich der Meinung, dass man vielleicht diese Flexibilität aus der Hinrunde ganz gut gebrauchen könnte und finde es ein bisschen schade, dass die doch ziemlich stark verloren gegangen ist jetzt in der Rückrunde. Also das sehe ich schon so.
Okay. Dazu vielleicht noch eine Frage, die von Bart Falco kam, ob du auch zwischen den Mannschaftsteilen zu viel Räume siehst. Er meint, die Kette steht dadurch allein und dadurch auch fehleranfällig. Ob das auch so die Punkte sind, die du damit meinst, dass vielleicht auch noch nicht so ganz eingespielt ist.
Genau, also das meine ich ungefähr mit, wenn ich sage, dass das so eine gestreckte Formation ist, dass einfach dass die Mannschaftsteile so ein bisschen isoliert voneinander sind immer. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also kann man so stehen lassen.
Okay. Ben, du hattest das Thema Maxim noch auf dem Radar.
Ich habe das Thema Maxim auf dem Radar, genau. Wir haben da mehrere Fragen gleich bekommen, die interessanterweise in eine komplett gegensätzliche Richtung sogar zielen. Und zwar waren das die User Brain Pain, von dem wir vorhin schon gehört haben, und M-Mania. Und zwar fragt Brain Drain, wo Maxim denn wertvoll ist. Zentral, wie er das selbst sich wohl sieht, oder wegen seines Tempos eher auf Außen. Und genau das den Gegensatz sagt Emania, ob Maxim eine dauerhafte Alternative für Mané wird, also auf Außen, oder ob er zentraler nicht eigentlich wertvoller ist. Wie siehst du Maxim taktisch?
Ja, es hängt halt sehr davon ab, wer seine Mitspieler sind und wie das System umherum aussieht. Also wenn man so spielt, wie Wolf es jetzt macht, dann würde ich ihn auf keinen Fall zentral aufstellen, aber wäre schon eher schwierig, weil er halt einfach, also ich finde, Maxim ist jemand, der eigentlich viel Bewegung um sich herum braucht, der viele Mitspieler in seiner Nähe braucht, weil er, wenn du den so isoliert irgendwo anspielst, ist das halt jemand, der dann auch eher mal einen Ballverlust drin hat, der auch nicht so die Robustheit hat, um sich dann durchzusetzen und doch noch einen Ball zu sichern, sondern ist halt jemand, der sehr übers Kombinationsspiel kommt, der darüber kommt, dass es Läufe um ihn rum gibt, die er bedienen kann mit Pässen. Und das ist halt dadurch, dass die Offensive beim VfB alles so weit auseinandersteht, ist das halt nicht gegeben und deswegen passt er da nicht so richtig ins Zentrum rein. Das ist ja, glaube ich, auch der Grund, wieso also auch ein Özcan jetzt nicht im Offensivzentrum eingesetzt wird, sondern eins weiter hinten. Und deswegen, also bei Wolf auf jeden Fall außen wertvoller, bei einer Mannschaft, die vielleicht die Flügelspieler ein bisschen mehr einrücken, wo man ein bisschen mehr das Zentrum kombiniert, da ist natürlich kann natürlich sehr, sehr wertvoll auch auf der 10 sein und passt da wahrscheinlich auch von seiner Pressingrolle ein bisschen besser. Und ja, aber das ist beim VfB einfach nicht der Fall.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt, ich bin auch nochmal gerade so ein bisschen durch unsere Fragen, die wir bekommen haben über Twitter und über Facebook. Ich denke, die meisten müssten wir haben, wenn wir jetzt nicht jede unterbekommen haben. Ich denke, die meisten waren auch sonst recht ähnlich. Ne? Also so wie ich das jetzt schnell überblickt müsste, dann müssten wir so die meisten Sachen haben. Und ich denke, für alle, die sich immer mal ein bisschen mehr Taktik bei uns gewünscht haben, ich hoffe, ihr seid heute so ein bisschen auf eure Kosten gekommen. Und ich bin jetzt einfach gespannt, natürlich, was die nächsten Spiele bringen. Jetzt nicht nur natürlich aus taktischer Sicht, sondern einfach auch von den Ergebnissen her natürlich. Das nächste Spiel, was ansteht vom VfB, ist am Ostermontag in Bielefeld. Die letzten Wochen, seit Kramny dort nicht mehr Trainer ist. so bitter das ist, seit der dort nicht mehr Trainer ist, läuft es bei denen wieder. Und da denkt man so, hey, da hätten wir vor einem Jahr auch drauf kommen können, hätte uns vielleicht auch geholfen. Egal, ist zu spät. Die haben in letzter Zeit ja wieder ein paar Punkte geholt, stehen jetzt, glaube ich, auf dem Relegationsplatz. Und das wird mit Sicherheit nicht ganz einfach. Die kommen mit etwas positivem Rückenwind. Von unserer Seite, vom VfB aus, müssten eigentlich soweit alle fit sein. Ginczek hat sich ja leicht angeschlagen im Nacken, aber Untersuchung brachte, dass soweit alles in Ordnung ist. Dann geht es auch schon direkt weiter, nochmal montags gegen Union Berlin, was, denke ich, so für den Aufstiegskampf ein sehr, sehr wichtiges Spiel sein wird. Also wenn du da gewinnst, dann hast du hoffentlich zumindest mal Union auf Distanz gehalten, dass aus dem Vierkampf irgendwann ein Dreikampf wird. Letztendlich generell sind noch 18 Punkte zu vergeben. Überraschenderweise 6 Spiele, ja, ich weiß. was denkt ihr, wie viele Punkte brauchen wir oder braucht der VfB die Saison noch, um am Ende auf Platz 1 oder 2 zu landen, also den direkten Aufstieg zu erzielen. Was schätzt ihr, was denkt ihr, wie viel müssen da noch, wie viele Siege müssen noch erzielt werden, wie viele Punkte müssen noch her?
Der Gast zuerst.
Boah, schwierig. Hängt natürlich auch davon ab, ob man die Punkte oder wie viele Punkte man gegen Hannover und Union holt. Ich würde aber vom Gefühl her sagen, dass eigentlich, sag mal, 4 Siege reichen müssen und dann vielleicht noch ein Unentschieden oder so, weil ja auch die anderen Spitzenteams jetzt nicht so gut drauf sind und nicht so überzeugend spielen. Deswegen sage ich mal, 13 Punkte müssten eigentlich reichen.
Ja, also erstmal natürlich auch ein kluger Satz. Es kommt vor allem auch darauf an, gegen wen man die Punkte eben holt. Also es ist also 6 Punkte gegen Berlin und in Hannover wären mehr wert vermutlich als wenn meine mathematischen Kenntnisse mich nicht trügen, als gegen Bielefeld und Würzburg. Natürlich vorausgesetzt, natürlich die anderen Ergebnisse, ist wirklich schwierig, das so zu spekulieren. Denkt man aber, dass der VfB das letzte Mal, glaube ich, im Oktober oder so, letztes Jahr, also irgendwann in der Hinrunde nicht auf einen der ersten 3 Plätze war und ich glaube auch auf dem dritten waren sie in der Hinrunde überhaupt schon mal, in der Rückrunde überhaupt auf vor dem ersten Spiel oder so. Naja, auf jeden Fall sind sie ewig auf Platz 1 oder 2 jetzt. Ja. Das wäre natürlich eine bittere Enttäuschung, wenn das nicht klappen würde. Ich glaube, man braucht mindestens 12 Punkte, glaube ich, auch. 12 oder 13 Punkte. Also viermal siegen ist Pflicht und dann reicht wahrscheinlich tatsächlich ein Unentschieden. Sehr schwierig, das so. Ich habe davor gedacht, naja, das ist ja easy, sagst du irgendwas, aber ist nicht so leicht.
Ja. Genau, aber ihr habt es beide genau gesagt. Das ist, ich denke auch, wenn du gegen Hannover und Union gewinnst, das sind ja diese berühmten 6-Punkte-Spiele, weil dann hast du die ja definitiv auf Distanz gehalten. Und das ist auch weiterhin so, Braunschweig spielt eben noch gegen Hannover. Das ist ja, das ist jetzt eh nächstes Wochenende, also dieses Wochenende das Spiel. Dann spielt Union noch gegen Braunschweig. Also da spielen schon noch viele auch untereinander. Das heißt, wir werden definitiv sich auch noch ein paar gegenseitig die Punkte wegnehmen. Trotz allem denke ich auch, mindestens 4 Siege, optimalerweise 5. Und wie ich es heute auf Twitter geschrieben habe, ich habe es mal ganz vorsichtig hochgerechnet, wenn man 6 Spiele gewinnen, müsste es eigentlich reichen. Das wird vermutlich nicht passieren, dass wir alle 6 Spiele gewinnen. Aber ich hoffe einfach, dass sie jetzt wieder das Selbstvertrauen haben oder einfach das Selbstvertrauen zurückkommt, dass man in Braunschweig, in Bielefeld, irgendwas mit B am Anfang, in Bielefeld gewinnt und wenn man dann gegen Union es auch noch packt, dann denke ich, ist der Weg geebnet, dass man es wirklich packen auf Platz 1 oder 2, weil wie gesagt, auf Relegation habe ich mal echt gar keinen Bock. Also ich hoffe auf, jetzt bin ich mal der Superoptimist, jetzt werden sich alle totlachen, wie sie es anhören, dass wir am Ende so mit ohne Niederlage auskommen und ohne Niederlage mit 5 Siegen und einem Unentschieden, dass man so mit, dann wird man mit galanten 15 Punkten da rauslaufen, dann reicht es glaube ich aber auch 100%. Oh. Scheiß Optimisten.
Ja, lieber als, also ich meine, es kommt jetzt ganz oft, kommt der gesagt, oh ja, jetzt reißt
15,
jetzt,
16 Punkte.
Jetzt,
16.
Jetzt lässt Union, ja. Lässt jetzt abreißen, weil, ja, es ist, die lassen jetzt abreißen, weil denen flattern die Nerven und so, ich komme damit nicht klar. Aber darauf habe ich keine Lust, mich zu verlassen, ganz ehrlich nicht. Das
nee,
freue ich mich.
Und
ich will auch nicht. Ich will auch nicht, dass sich erst beim letzten Spiel gegen Würzburg entscheidet. Wäre natürlich irgendwie cool, aber.
Nee. Also ich bin alter Mann mittlerweile, mein Herz ist nicht mehr gut. Das muss echt nicht sein. Also ich würde mir hoffen, dass das vor dem letzten Spieltag gegen Würzburg entschieden ist. Wie du gesagt hast, du kannst dich nicht drauf verlassen. Union hat jetzt gerade eher zwar eine schwächere Phase, aber hatte Hannover auch schon, hatte Braunschweig auch schon, die haben sich auch alle wieder eingekriegt. Also da kannst du echt nicht drauf bauen, zu sagen, okay, die kacken jetzt voll ab, da passiert nichts mehr. Also das, die können sich alle wieder fangen. Also ich hoffe nur, dass der VfB die Auszeit sich genommen hat, dass die vorbei ist und dass die letzten 6 Spiele jetzt einfach auch wieder mit der richtigen Einstellung konzentriert und dann auch hoffentlich mit der richtigen Taktik eben an den Start gehen, dass wir die nächsten 6 Spiele erfolgreich über die Bühne bekommen. Das wäre meine Hoffnung.
Ja. Dann gehen wir doch noch, um Jonas auch gebührend zu verabschieden, gehen wir noch durch den ultimativen Brustring Talk Fragenbogen.
Magst du das machen? Weil normalerweise macht es ja immer die Jasmin, dann würde ich sagen, machst du es heute.
Oder? Ja, mache ich. Ja.
Ja, sehr gerne.
Also, Jonas, erste Frage, was war dein Highlight-Spiel? Sowohl live als auch im Fernsehen oder gerne auch beides?
Da fallen mir eigentlich nur so Tagesspiele ein. Also das 4-4 gegen Dortmund 2012 war das, glaube ich, unter Labbadia mit dem Last-Minute-Tor von Gentner. Also das war sehr krass. Also habe ich im TV gesehen, nicht im Stadion leider. Auch das 5-4 gegen Frankfurt unter Fee, wo man es echt fast ganz schlimm verdattelt hätte, das Spiel in der zweiten Halbzeit. Das war auch verrückt. Ansonsten fällt mir da nicht so viel ein. Ich glaube, das 4-0 gegen Fürth jetzt in der Hinrunde, wenn da noch ein bisschen Nostalgiefaktor draufkommt, dann wird es, glaube ich, auch da weit oben sein, weil da wirklich ganz, ganz viel gestimmt hat.
Okay. Dein VfB-Held des Vereins oder der Held deines Vereins ist ja in dem Fall der VfB.
Ja, gibt es nicht so richtig. Also den einen Helden gibt es nicht. So Kindheitsidole waren auf jeden Fall Timo Hildebrand und Mathieu Delpierre. Ich weiß nicht wieso, aber ich mochte irgendwie Verteidiger und Tröter immer ein bisschen lieber als, Stürmer und die ganzen Offensivspieler. Deswegen die beiden.
Wobei ich bei Delpierre auch sagen muss, also das ist eine gute Wahl. Ich fand ihn auch, fand ich einen sehr sympathischen Spieler, der den Brustring getragen hat.
Ja. Timo Hildebrand verdingt sich seit neuestem als Fitness- und Foodblogger. Müsst ihr euch mal sein Instagram, so ein kleiner Insider, schaut euch mal sein Instagram-Profil an.
Ich habe es heute gesehen, hat irgendwie sein Frühstück gepostet.
Ja, super
irgendwie
Tipp.
Hier,
Green Smoothie, super Tipp.
Super gesund.
Ja. ja, dann gehen wir weiter. Welchen noch aktiven VfB-Spieler würdest du gern nochmal beim VfB sehen? Also das heißt, der hat beim VfB gespielt und könnte nochmal zurückkommen. Also wenn du jetzt Kevin Großkreuzig sagst, bekommst du von mir ein Bier beim nächsten Spiel.
Also da fallen mir echt ein paar Leute ein. Ich überlege gerade, was die unverfänglichste Antwort jetzt ist.
Tu dir keinen Zwang an, bitte.
ich glaube, ich sage einfach mal Joshua Kimmich, weil der einfach weil der Riesenpotenzial hat und ich den wirklich sehr, sehr gerne beim VfB bei den Profis gesehen hätte.
Ist sehr unverfänglich, also passt.
Der Satz zum VfB, vervollständigen Satz, der VfB im Jahr 2025, das heißt in 8 Jahren, ist Punkt, 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 macht Punkt, Punkt, Punkt?
Ich bin ja eigentlich schon recht positiv gestimmt. Also ich habe das Gefühl, dass da schon ein paar gute Sachen angestoßen werden gerade. Deswegen sage ich einfach mal, wird ein bisschen stabiler unterwegs sein als im Moment und irgendwo im Mittelfeld in der ersten Bundesliga stehen.
Hat keiner, glaube ich, was dagegen. Das hört sich nach einem guten Plan, nach einem langfristigen Plan an. Ja, dann geht unsere 23. Ausgabe vom Brustring Talk so langsam zu Ende. Herzlichen Dank nochmal an dich, Jonas, dass du die ganzen Fragen zur Taktik, die uns die User gestellt haben, ausführlich, ausgiebig beantworten konntest und beantwortet hast. Es war schön, dass du da warst. Wir werden auf deinen Blog etc. nochmal in den Shownotes entsprechend verlinken. Allen anderen bleibt mir nur zu sagen, wie immer, folgt uns, falls ihr es noch nicht tut, auf Facebook, Twitter, abonniert uns und hinterlasst auch gerne einen Kommentar, eine Rezension bei iTunes. Da freuen wir uns sehr drüber. Ansonsten bleibt von meiner Seite aus nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal während der Saison. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nochmal während der Saison aufnehmen. Wann müssen wir jetzt einfach mal gucken, was der Spielplan hergibt. Und ansonsten, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank, Jonas, an deine Zeit.
Ja, danke, dass ich mitmachen durfte.
Sehr, sehr gerne. Und dann bis die Tage und einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann immer ihr es hört. Und bis zur nächsten Aufnahme. Wollt ihr auch noch Tschüss sagen?
Ciao! Natürlich, auf Wiedersehen. Tschüss, wiederhören. War schön, auch mal wieder dabei zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Stimmt, Ben, du warst, bist ja quasi auch wie Gast gewesen.
Ich bin wie Gast, ja. Ich bin so. Ja, tschüss.